Es ist Dienstag, der 30. Juni und Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Wohin entwickelt sich das Land? Wirtschaftlich und gesellschaftlich? Diese Frage treibt Millionen von Menschen um und der Ausblick ist oft düster. Etwa wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Zunehmend erleiden Menschen mit konservativen oder generell abweichenden Meinungen berufliche Konsequenzen, wie zuletzt auch ein Fall beim deutschen Auslandsgeheimdienst BND zeigt. Das staatliche System ist durchsetzt mit gefährlichen linken Ideologien, die rigoros durchgesetzt werden. Das sagt der Journalist Henning Hofgart, mit dem ich gleich über diese Entwicklung sprechen werde. Auch die Wirtschaft leidet unter linker und grüner Politik. Eines der prominentesten Beispiele ist die Stahlindustrie. Im Saarland etwa werden Milliardensummen in eine klimafreundliche Transformation gesteckt, doch das Resultat ist verheerend, und zwar branchenübergreifend. Was uns in Zukunft erwartet, bespreche ich in dieser Sendung mit dem Ingenieur und Stahlexperten Dr. Hans-Bernd Pilkan. Dass abweichende Meinungen ausgeblendet und Kritiker denunziert werden, das kennen wir auch noch aus der Corona-Zeit. Politik, Medien bis hin zu Kirchen spielten sich damals als Wächter der grundrechtseinschränkenden Maßnahmen auf und verschreckten die Bürger. Einen Gegenpol bildete eine evangelische Kirchengemeinde in der Uckermark, die mit ihrem Malchower Format neue Debattenräume öffnete. Verantwortlich war Pfarrer Thomas Dietz, der heute bei uns ein Fazit zieht. In einem Kommentar von Thomas Hartung geht es dann schließlich darum, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber bitte nicht mit Hilfe einer Klimaanlage. Oder doch? Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Bundesnachrichtendienst, kurz BND, ist der deutsche Inlandsgeheimdienst. Er beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter und hat ein jährliches Budget von rund 1 Milliarde Euro. Von sich reden macht der BND aber auch immer wieder durch handfeste Skandale. So wollte der Nachrichtendienst offenbar einen konservativen Beamten loswerden, der sich bislang um sein Land verdient gemacht hat. Ist der Geheimdienst durch hochgefährliche Ideologien unterwandert? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Henning Hofgart. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Hofgart, Sie haben sich zuletzt für die junge Freiheit mit dem Thema befasst. Zunächst einmal zur Übersicht. Welche Aufgaben hat der BND in Deutschland grundsätzlich?
Es ist der wichtigste Geheimdienst, den die Bundesrepublik hat. Er ist auch direkt dem Kanzleramt unterstellt und soll sich vor allen Dingen darum kümmern, ausländische Sachen aufzuklären, sodass unsere Bundesregierung sich darauf vorbereiten kann, wie sie politisch agiert, wenn sie natürlich viel mehr Informationen hat, als öffentlich bekannt sind. So, das heißt, der BND ist überall dort, wo Krisen, Kriege, Katastrophen drohen oder schon eingetreten sind und soll dann die Bundesregierung mit neutralen Informationen, natürlich geheimdienstlich, ja, das ist ein Geheimdienst, das ist ein Auslandsgeheimdienst, mit geheimdienstlichen Mitteln, indem sie Quellen abschöpfen, indem sie abhorchen, was so ein Geheimdienst halt macht, informieren. Darum ging es früher jedenfalls.
Kommt der BND dieser Aufgabe denn adäquat nach? Denn internationale Kriege und Krisen gibt es ja genug.
Ist ein bisschen schwierig, da genau reinzugucken. Es ist natürlich ein extrem verschlossener Behördenapparat. Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist wirklich ein Geheimdienst. Und die arbeiten auch geheim. Das hat man auch in diesem Urteil gesehen, über das wir gleich reden werden. Namen sind geschwärzt, bestimmte Positionen sind geschwärzt, dass niemand irgendwie auch nur den Verdacht hegt, wer da jetzt involviert ist und was man daraus machen könnte. Ob er dem nachkommt, man weiß es nicht so recht. Also es gibt ja diesen krassen Fall beim Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. War der damalige BND-Chef Karl, hieß er, gerade zufällig in der zufällig vielleicht auch nicht, gerade zufällig in Kiew und wurde offensichtlich komplett vom russischen Angriff überrascht. Also klar, dass wir nicht wussten, was da los ist und ob es vielleicht doch nur wieder eine große Show ist, ob doch Krieg droht, ist das eine. Aber so ein Geheimdienst und so gar kein Geheimdienstchef darf sich dann in der Hauptstadt des angegriffenen Landes irgendwie überraschen lassen. Er musste dann ziemlich hochnotpeinlich, so haben es auch die großen Zeitungen damals geschrieben, er musste dann ziemlich hochnotpeinlich aus Kiew erst evakuiert werden. Das zeigt so ein bisschen, dass man vielleicht nicht mehr so gut informiert ist, wie man das früher vielleicht mal war.
Dann schauen wir mal auf den aktuellen Fall. Ein Schlaglicht auf die Zustände beim BND wirft ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Worum geht es hier?
Also, es ist eine ziemlich, ich kann es gar nicht anders sagen, krasse Geschichte. Ich fange mal vielleicht von vorne an. Das Bundesverwaltungsgericht macht ja ab und zu Entscheidungen, also was wird demnächst entschieden? Ne? Hier ist ein Verfahren, da ist ein Verfahren. Und unsere Zeitung hat damals recherchiert über Beamtenstrafrecht, Beamtendisziplinarklagen. Da wird ja immer gleich gegen die Bundesrepublik geklagt. Und dann gab es da diesen einen Fall, der klang nicht ganz uninteressant. Da ging es um angeblich sexistische Übergriffe, um angebliche rassistische Parolen, um angebliche Hitlergrüße und das in einem Zusammenhang mit dem Bundesnachrichtendienst. Das klang super interessant. Wir haben einen Reporter hingeschickt und ja, wo soll man anfangen? Es ist ein einziger Skandal, wie sich herausgestellt hat. Also das Urteil fiel schon Ende März. Die Richter haben auch damals schon sehr deutlich gegen den Dienst und die Zustände im Dienst argumentiert. Aber jetzt kam jüngst das schriftliche Urteil raus und man kann es nicht anders sagen. Also wirklich, der Dienst wurde da komplett zusammengefaltet von den Richtern. Also alles lief einfach schief in diesem Verfahren. Nichts oder kaum etwas hat sich als wahr herausgestellt.
Was hat der BND diesem langjährigen Mitarbeiter denn explizit vorgeworfen?
Der Mann kam 2003 zum Dienst. Wir wissen nicht seinen Namen, wir wissen nicht sein Alter, wir wissen nicht, was er so konkret macht beim Dienst. Wir wissen aber, das geht aus den Gerichtsakten hervor, dass er 2003 zum BND kam. Der Mann ist heute so, ich würde schätzen, Mitte 40, also klassischer Einstieg mit Anfang 20, ja. Hat dann 23 Jahre für den Dienst, und zwar wie das Gericht auch ausdrücklich schreibt, in Ländern mit besonderer Bedrohungslage. Das sind so Syrien, Afghanistan, Nordkorea, Russland, also überall da, wo man als BND-Agent ja selbst zum Opfer werden könnte, hat dann wirklich bis 2021 offensichtlich diese Auslandseinsätze gemacht in einer Zeit des Umbruchs. Ja, wir hatten den arabischen Frühling, der nachher ja gescheitert ist. Also der Mann war wirklich draußen. Das kann man eindeutig diesen Akten übernehmen. Er hat dabei sogar Auszeichnungen bekommen. Also er wurde intern bewertet und hatte erst 5 von 6 Punkte, in einer späteren Bewertung sogar 6 von 6 Punkte. Also wirklich jemand, der für dieses Land draußen in irgendwelchen Wüsten in Afrika, in Asien, wir wissen es nicht genau, offenbar sein Mann gestanden hat, ja. Und 2021 kommt dieser Mann von diesen Auslandseinsätzen zurück in den Dienst, wird Abteilungsleiter, wie sich nachher herausstellt, im Sachgebietsleiter im Bereich Informationsbeschaffung Rechtsextremismus. Macht das auch bis 2024, doch was er nicht weiß, er wird, sobald er aus dem Ausland zurückkam, 2021 von einem ihm direkt unterstellten Kollegen ausgehorcht. Wie muss man sich das vorstellen? Dieser jüngere Mann, der sich selbst als politisch links tickend beschreibt, ja, das ist ein Veganer, so hat er sich da auch vorgestellt vor Gericht, schreibt heimlich Notizen auf, was sein Chef in irgendwelchen Gesprächen sagt oder gesagt haben soll. Jedes böse Wort, jedes angeblich böse Wort wird er akribisch mitgeschrieben und das macht der Mann 3 Jahre. Am Ende sind es 11 Notizzettel voll mit angeblichen Beschuldigungen. Es geht um angebliche Hitlergrüße. Das muss man sich vorstellen. Hitlergrüße im BND. Die soll er da gezeigt haben, vor Mitarbeitern, auf einer privaten Weihnachtsfeier mit Dutzenden offensichtlich weiteren Personen. Es geht um sexuelle Belästigung. Er soll angeblich eine Praktikantin oder eine ihm untergebene weibliche Person, so richtig geht es immer aus dem Urteil nicht hervor, sexuell belästigt haben. Und er soll auch noch böse Worte benutzt haben. Er soll angeblich über Ausländer hergezogen sein, soll sich rassistisch, menschenfeindlich, wie es heute so heißt, geäußert haben. Und dann geht's los. 3 Jahre später, 2024, am 24. Januar, geht plötzlich die Tür auf. Ja, dann kommen so interne BND-Ermittler rein und führen den Mann vor den Augen seiner Kollegen ab. Und Basis dafür sind halt diese 11 Notizzettel, die irgendwann halt beim Dienstchef sozusagen gelandet sind. Also ganz oben. Ja, also so einen Abteilungsleiter abzusetzen, das macht nicht der nächste Abteilungsleiter. Das geht hoch bis zum BND-Chef.
Aber das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil ja nun festgestellt, die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter seien nicht erwiesen, nicht plausibel und nicht erhärtet. Was bedeutet das nun aus Ihrer Sicht?
Das Bundesverwaltungsgericht hat schon das gesamte Verfahren. Es gibt ja immer dann zuerst ein internes Verfahren. Ein Beamter muss mit einer Disziplinarklage aus dem Dienst entfernt werden. Das war das Ziel. Darum ging es. Er sollte alles verlieren. Er sollte sein Beamtenverhältnis verlieren, die Pension. Den wollten sie richtig fertig machen. Und schon das interne Verfahren strotzte nur so vor Fehler und hat diesen BND-Beamten, wir nennen ihn jetzt mal Herr Schubert, das ist dann einfach einfacher Beruf, jetzt immer Zeuge D oder irgendwas sagen, diesen Herrn Schubert schon. Alles an diesem Verfahren war eine rechtliche Farce. Ja? Das beginnt schon damit, dass eine extra eingesetzte Ermittlungsführerin, so heißt das, im Dienst, nachdem er abgeführt wird, erst beginnt die Leute zu befragen. Das heißt, es gab keine vorherige dienstliche Meldung. Die haben ihn sofort rausgeworfen, als sie irgendwelche Vorwürfe gehört haben. Doch der arme Herr Schubert darf bei den Anhörungen, ja, bei allen Zeugenvernehmungen nicht teilnehmen, obwohl es sein Recht ist, obwohl er hätte da sein dürfen. Ja? Er hat dann die Ermittlungsrichterin intern mit einem Befangenheitsantrag belastet, wurde abgelehnt, hat das Gericht später gesagt, zu Unrecht. Also da wird jemand in seinen verfassungsrechtlichen Rechten einfach von Anfang an verletzt. Ja? Und dieses Verfahren, es muss wirklich eine Farce sein. Auch das Gericht macht gar kein Geheimnis drauf, was da alles passiert ist. Belastungszeugen wurden mit Suggestivfragen, das schreibt das Gericht, wurden mit Suggestivfragen geradezu verleitet von dieser Ermittlungsführerin, die dem konservativen Beamten Herrn Schubert offenbar nicht so geneigt ist, ihn weiter zu belasten. Während Entlastungszeugen sozusagen in die Ecke gedrängt wurden, aufgefordert wurden, jetzt bloß keine Schlüsse zu ziehen. Also dieses ganze Verfahren lief offenbar nur darauf hinaus, den Mann schwerstmöglich zu belasten und das schreibt das Gericht, das ist krass, ein Exempel zu statuieren. Schon das Verfahren war rechtswidrig. Und was ist am Ende dabei rausgekommen? Nichts. Fast gar nichts. Also wie gesagt, man hat dem Mann Hitlergrüße vorgeworfen. Darauf steht in Deutschland, wenn sie das öffentlich machen, vor Kollegen auf einer Weihnachtsfeier, stehen bis zu 3 Jahre Haft. Nichts davon wurde bewiesen.
Der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, also dem deutschen Inlandsgeheimdienst Hans-Georg Maaßen, der hatte seinem ehemaligen Arbeitgeber zuletzt auch eine Unterwanderung durch gefährliche linke Ideologien vorgeworfen. Sehen Sie diese Entwicklung also auch beim Auslandsgeheimdienst BND?
Also in diesem Fall sehen wir es ganz eindeutig. Dieser Hauptbelastungszeuge, er sagt selbst, er ist links und das Gericht stellt auch fest, er hat den konservativen Beamten Schubert belastet, weil der eine andere politische Einstellung hatte. Auch vor Gericht, unser Reporter hat es ja vor Gericht erlebt, das sind halt komplett konträre Typen. Auf der einen Seite der Mann, der im Ausland steht, ja, der das Herz, wie Kollegen sagen, auf der Zunge trägt. Da haut man schon mal einen Spruch raus, da fällt auch mal ein derber Witz und so weiter. Und auf der anderen Seite diese hyperkorrekten neuen Mitarbeiter, irgendwelche Sozialwissenschaftler, die dann vor allen Dingen erstmal darauf aus sind, politisch intern irgendwie politische Hygiene, nennen wir es mal, zu betreiben, ja. Nichts davon hat das Gericht am Ende als glaubwürdig erwiesen an, weil dieser Mann offenbar nur aus politischer Gehässigkeit versucht hat, seinen Chef, das ist ja sein Chef, der hat ihn weiter zu Weihnachtsfeiern eingeladen, der ist ganz normal mit ihm umgegangen, sozusagen ans Messer zu liefern. Man weiß nicht, ist es jetzt der Einzelfall, tickt der Rest vom Dienst anders, aber allein, dass sie es so weit getrieben haben, der BND, und dass sie diesen linken, nennen wir es mal Denunzianten, ja sozusagen voll geglaubt haben, während sie ihrem langjährigen Mitarbeiter nicht geglaubt haben, zeigt schon, dass da was schief ist am Ende des Tages oder was schief läuft.
Wie groß ist denn der Einfluss von Politik und Parteien auf die deutschen Geheimdienste? Und wie ist es um die politischen Säuberungen bei Staatsbediensteten in Deutschland mittlerweile bestellt?
Ist eine schwierige Frage, gerade beim Auslandsgeheimdienst, weil er eben, naja klar, es ist ein Geheimdienst, es ist der wichtigste Geheimdienst, sehr, sehr verschwiegen arbeitet. Man kann das so ein bisschen beim Bundesverfassungsschutz sehen, also dem Inlandsgeheimdienst, ja, da weiß man ein bisschen mehr, da habe ich auch mit Leuten gesprochen, die da arbeiten. Irgendwann hat man angefangen, statt den klassischen Berufen, also Juristen und so weiter, auch Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler in den Dienst zu holen, weil das Aufgabengebiet ja so breit ist, weil plötzlich ja der Staat delegitimiert wird, ja, und man da ja politikwissenschaftlich, sozialwissenschaftliche Begründungen für braucht. Also weg sozusagen von den harten Gesetzen hin zu Auslegungen. Und als diese Leute kamen, die ziehen dann ja immer weitere Netzwerke nach, ja, immer weitere linke Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler und so weiter. Und so kann man so einen Dienst über die Jahre schon drehen. Und klar, dieser Fall hier, der BND-Fall, fiel in die Dienstzeit von Innenministerin Nancy Faeser. Die hatte gerade zu diesem Zeitpunkt ein neues Beamtendisziplinarrecht, was so ein bisschen Beweislastumkehr betreibt, auf den Weg gebracht. Es ist natürlich dann auch politisch gewollt. Gerade wenn SPD oder Grüne an der Macht sind, dann wird schon versucht, in die Dienste reinzugehen. Von Polizei, Staatsanwaltschaften, Verfassungsschutz, ja, bis hin vielleicht zum BND.
Sagt der Journalist Henning Hofgart. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Herzlichen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die deutsche Stahlindustrie hat Milliardensummen in eine klimafreundliche Transformation investiert. Doch der Ausbau stockt und der von der Politik angepriesene grüne Stahl findet kaum Abnehmer. Ein besonderes Negativbeispiel findet sich dabei im Saarland, das mit Milliarden an Steuergeld bei dieser Transformation unterstützt wird. Warum es so gekommen ist und worauf wir uns in Zukunft einstellen müssen, bespreche ich jetzt mit dem Ingenieur und Branchenkenner Dr. Hans-Bernd Pilkan. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Jopa, und Glück auf.
Herr Pilkan, zuletzt gab es immer wieder Demonstrationen von Beschäftigten in der Stahlindustrie. Diese fordern von der Politik einen verlässlichen Umbau zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion. Wie blicken Sie auf diese Proteste?
Ja gut, ich habe in meiner langen Berufslaufbahn noch niemals Demonstrationen für die Zerstörung von Arbeitsplätzen erlebt. Dass das Saarland hier Tausende von Menschen auf die Straße bringt, die wirklich den Protest machen für die Zerstörung ihrer Arbeitsplätze, erstaunt mich schon sehr stark.
Dann steigen wir doch mal ein in die Materie. Der grüne Stahl war nicht nur ein Lieblingsprojekt des ehemaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Er soll auch die Stahlindustrie in Deutschland zukunftsfest machen, wie es heißt. Warum hat dieser Plan, wie zuletzt im Saarland, immer wieder Rückschläge erlitten?
Wir lassen mal den hochbegabten ehemaligen Bundeswirtschaftsminister ein Stückchen außen vor. Ja, es war eine tragische Figur, die da 4 Jahre gewirkt hat. Das Thema fängt eigentlich an in der Vorzeit. Ich sage mal Bundeskanzlerin über 16 Jahre. Dann dieses ganze Thema Energie und Klimawende, also im Wesentlichen Klimawende. Und dann hat die EU das Thema aufgenommen, ja. Und hat einen Green Deal gestartet. Der Green Deal ist zu verantworten von einer Medizinerin, die sich sehr gut auskennt bei Fruchtwasseruntersuchungen, und von einem Herrn, der aus den Niederlanden kommt, dort einer sozialistischen Splitterpartei angehört und sich im Studium mal mit französischer Altliteratur beschäftigt hat. Die beiden haben den Green Deal gestartet. Und dieser Green Deal zerstört die Wirtschaft Deutschlands.
Bei der Stahlholding Saar in Dillingen, da existiert eine der größten Baustellen Europas aktuell. Über 2000 Bauarbeiter arbeiten an der grünen Transformation. Ja. Über 5 Milliarden Euro kostet das. Die Hälfte stammt aus Steuergeldern.
Genau.
Wie bewerten Sie ganz speziell dieses Megaprojekt?
Ich komme nochmal auf diesen Green Deal zurück. Ja, und ein wesentliches Instrumentarium des Green Deals war das EU Emission Trade System, EU ETS. Das heißt, für jede Tonne ausgestoßenes CO2 musste bezahlt werden, zumindest theoretisch. In der Vergangenheit war es so, dass die Unternehmen diese sogenannten CO2-Zertifikate kostenfrei bisher zugestellt bekommen haben und eingeteilt bekommen haben. Kostenfrei. Und ab diesem Jahr wird für diese Zertifikate jetzt Geld fällig. Und zwar in diesem Jahr 2,5% des Zertifikatepreises, der im Augenblick irgendwo zwischen 75 und 80 Euro pro Tonne CO2 liegt. Im nächsten Jahr, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau vor Augen, sind es 5%, dann sind es 15%, dann sind es 40-50%. Im Jahr 2033 sollen die Zertifikate zu 100% bezahlt werden. So, jetzt stellen Sie sich die saarländische Stahlindustrie vor. Ich spreche ganz bewusst in runden Zahlen. Die saarländische Stahlindustrie schmilzt 4 Millionen Tonnen Stahl. Nach heutigem Wert der Zertifikate, wenn man jetzt 4 Millionen mit 80 Euro multipliziert, 320 Millionen Euro an Strafgeld bezahlen für den Ausstoß von CO2. Und um das zu vermeiden, hat der Vorstand eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht, wobei wirtschaftlich eben in Gänsefüßchen zu schreiben ist. Und gegen diese 320 Millionen drohende Kosten aus den Ablasszertifikaten ist dann diese gigantische Investition von 4 bis 5 Milliarden Euro gerechnet worden.
Aber wenn ich das mal zusammenfasse, befindet sich die Stahlindustrie in Deutschland dann nicht in einer politischen Falle? Entweder müssen hohe Summen für CO2-Abgaben gezahlt werden, was die Stahlpreise in die Höhe treiben würde, oder man macht die Transformation mit, zahlt ebenfalls Unsummen und am Ende steht ebenfalls ein hoher Preis für grünen Stahl. Klingt mir jetzt nicht nach einer konkurrenzfähigen Industriesparte.
Das ist keine konkurrenzfähige Wirtschaftssparte. Deswegen hat die EU ja dieses Hilfskonstrukt CBAM gebaut. Sie werden davon gehört haben, ja. Carbon Border Adjustment Mechanism heißt das Ganze. Also jeder, der irgendwas in Richtung Stahl demnächst, im Augenblick ist es nur der eigentliche reine Stahl, demnächst auch verarbeitete Teile nach Europa exportieren will, muss CO2-Zoll bezahlen. Und zwar so viel CO2-Zoll, dass die eigene Industrie hier keine CO2-Kostennachteile hat. Ich bin überzeugt davon, dass dieses System nie vernünftig funktionieren wird. Aber die EU hat es in ihrer Verzweiflung eben dann auf die Beine gestellt. Die Stahlindustrie bejubelt das Ganze und wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt.
Aber realistisch gesehen kommen dabei ja vor allem höhere Verbraucherpreise für die Bauwirtschaft, für alle die Bereiche, wo Stahl beispielsweise verbaut wird oder gebraucht wird. Das heißt, wenn die EU verbietet, günstigen Stahl zu importieren aus dem Ausland, dann wird es für uns alle teuer.
Herr Joppa, bleiben wir noch mal einen Augenblick in der saarländischen Stahlindustrie. Die saarländische Stahlindustrie besteht im Wesentlichen aus zwei Werken. Einmal in Dillingen, wo Grobblech gewalzt wird, und einmal in Völklingen, wo Draht gemacht wird. Jetzt hat bisher die Dillinger Fertigung einigermaßen Geld verdient und die Drahtfertigung in Völklingen einigermaßen Geld verloren. Man kriegt keine Informationen über das wirtschaftliche Ergebnis der gesamten Gruppe, die ja SHS-Gruppe heißt, Saar Holding Stahl. Darüber gibt es keine verlässlichen Informationen eigenartigerweise. Aber ich vermute mal, wenn es sehr gut läuft, machen die im Augenblick ein ausgeglichenes Ergebnis. Das heißt, verdienen kein Geld. Ja, wenn es gut läuft. So, und jetzt kommt diese gigantische Investition dazu. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, sieht, dass die Rohstahlkosten, also das Flüssigmachen in der ersten Stufe, in Zukunft etwa doppelt so teuer sein wird wie heute, wenn Wasserstoff verwendet wird. Heute kostet eine Tonne Rohstahl, die dann hinterher zum Produkt verwendbar ist, kostet zwischen 400 und 450 Euro die Tonne. Demnächst wird der gleiche Rohstahl, wenn er denn über die neue Technologie anfällt und mit Wasserstoff gemacht worden ist, irgendwo zwischen 800 und 900 Euro die Tonne kosten. Wenn man die Abschreibungen auf die neuen Anlagen vernünftig auf das Produkt rechnet, und so weiter und so fort. Und 400 bis 500 Euro Mehrkosten mal 4 Millionen Tonnen, da sind wir bei Mehrkosten von 2 Milliarden, die im Markt über die Produkte auf keinen Fall unterbringbar sind. Und 2 Milliarden Mehrkosten zerstört ein Unternehmen dieser Größenordnung, das können die unmöglich tragen.
Was würde es denn dann bedeuten, wenn es aufgrund dieser Entwicklung zu Werksschließungen käme, Gießereien in Deutschland, die wegbrechen oder möglicherweise auch ins Ausland abwandern? Was bedeutet das für den Alltag?
Der Verlust an Zehntausenden von Arbeitsplätzen. Wir sprechen in der Stahlindustrie, also unmittelbar bei den Stahlerzeugern und der ersten Stufe der Stahlverarbeitung sprechen wir über rund 80.000 Mitarbeiter, die in Deutschland dort beschäftigt sind. In der deutschen Gießereiindustrie sprechen wir über, wenn wir alle Gießereien zusammennehmen, also Eisenguss und Nicht-Eisenguss, irgendwo um die 55.000 bis 60.000. Wenn man das zusammenzählt, sind es 130.000 Mitarbeiter und ein Großteil davon wird seinen Job verlieren. Das ist ziemlich sicher.
Das Ganze wird sich ja aber wohl auch noch auf andere Branchen und Bereiche auswirken. Auch wahrscheinlich auf die allgemeine Preisentwicklung. Was ist Ihre Prognose?
Bleiben wir mal beim Produkt Feinblech. Ja, das ist das, was ThyssenKrupp erzeugt, was die Salzgitter AG erzeugt, was ArcelorMittal in Bremen und Eisenhüttenstadt in den beiden Werken erzeugen. Bleiben wir mal bei dem Produkt Feinblech. Feinblech ungefähr über einen dicken Daumen. 2 bis 2,5 Millionen Tonnen Feinblech werden in der Automobilindustrie verarbeitet. Und wir wissen um die komplizierte Lage in der Automobilindustrie. Ich will das Wort dramatisch nicht immer in jedem zweiten Satz erwähnen, sondern ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, um die komplizierte Lage in der Automobilindustrie, und die macht zwei Dinge. Sie bleibt politisch korrekt und fordert grünen Stahl. Auf der anderen Seite sind sie nicht bereit, 1 Euro mehr Kosten für diesen grünen Stahl zu tragen. Können sie auch gar nicht. Ne? Wenn bei 2,5 Millionen Tonnen Einkauf, wenn dieser Einkauf 400 Euro pro Tonne teurer würde, das würde auch für die Automobilindustrie erheblichste Probleme bedeuten. Das können die nicht. Und deswegen weigern sie sich. Und einen Markt für grünen Stahl gibt es jetzt mit Datum Mitte 2026 nicht.
Der Wille der Autoindustrie klingt für mich wie die Quadratur des Kreises. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass der große Knall uns ja noch bevorsteht. Da ist die Frage, wann wird es soweit sein? Wann werden diese Jobs wegbrechen? Wann wird diese Blase platzen?
Also Herr Juppa, ich werde immer als furchtbarer Schwarzmaler verschrien, leider Gottes. Ja, ne? Ich versuche nur so nüchtern auf die Zusammenhänge und auf die Zahlen zu schauen, wie man es als Ingenieur nur machen kann. Wir wissen aus diversen Untersuchungen, die vor 6, 8 Jahren gelaufen sind, dass uns die Klimaneutralität etwa über einen dicken Daumen 6 Billionen kostet. 6 Billionen sind sehr, sehr viel Geld. Ja, da kann sich niemand mehr runter was vorstellen, was das überhaupt für Geldmassen sind, die da bewegt werden. Von diesen 6 Billionen haben wir jetzt, keiner weiß es so genau, grob geschätzt 1 bis 1,5 Billionen verbraten und haben Deutschland in diese Situation geführt, die wir jetzt zurzeit haben, die man überall nachlesen kann und die möglichst nicht diskutiert wird. Jetzt haben wir noch ein Problem von 4,5 Billionen, die wir jetzt noch obendrauf tun sollen. Kein Mensch weiß, wo das Geld herkommen soll. Jemand muss das ja verdient haben, bevor man es ausgibt. Und dieser Weg in die Klimaneutralität wird Deutschland, wird die deutsche Wirtschaft ins Austreiben.
Sagt der Ingenieur und Branchenkenner Dr. Hans-Bernd Pilkan. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, Herr Juppa. Auf Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Gesundheit, Glaube und Gesellschaft. Themen, über die sich vor allem im Zuge der Corona-Zeit durchaus debattieren lässt. Während damals zahlreiche Kirchen durch Ausgrenzung auffielen, war dies im brandenburgischen Malchow grundlegend anders. Pfarrer Thomas Dietz öffnete im Januar 21 den Debattenraum, spendete Trost, gab Hoffnung und lud zahlreiche Experten und Maßnahmenkritiker in die Dorfkirche ein. 70 Mal fand seitdem das Malchower Format statt und es endete schließlich vergangene Woche. Über das große Finale und die Erfahrungen über all die Jahre spreche ich jetzt mit dem Pfarrer im Ruhestand Thomas Dietz. Schönen guten Tag.
Ja, Herr Joppa, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen.
Gleichfalls, Herr Dietz, versetzen wir uns zunächst einmal zurück in das Jahr 2020, Ende des Jahres 2020. Deutschland befindet sich erneut in einem harten Lockdown. Es gibt Kontaktverbote, das öffentliche Leben wurde heruntergefahren. Wie kam es dazu, dass Ihnen damals die Idee für das Malchower Format kam?
Ich war ja schon das Jahr über 2020 aktiv. Ich hatte schon im Frühjahr 2020, im April und Mai, zwei offene Briefe geschrieben an die brandenburgische Landesregierung beziehungsweise auch an unsere Landeskirche. Und da mich die Antworten nicht befriedigten, beziehungsweise ich gar keine Antwort erhielt, bin ich da also aktiv geworden. Ich war am 1. August 2020 auch mit meiner ganzen Familie bei der großen Demonstration in Berlin. Und das war für mich doch so eindrücklich. Das war ein solcher Befreiungsschlag, als ob also in einer vermieften Bude die Tür aufgeht, dass ich dann doch zunehmend aktiv geworden bin. Das hatte sich rumgesprochen, dass wir dort waren bei dieser Demonstration und daraufhin hat der Nordkurier, also eine regionale Zeitung, die hier oben in Mecklenburg-Vorpommern und der Uckermark aktiv ist, ein Interview mit mir gemacht. Und das schlug so ein, dieses Interview, dass dann eine breite Diskussion anfing, in der Zeitung auch. Der Nordkurier hat also sehr fair darüber berichtet, hat sehr fair Leserbriefe veröffentlicht und ich muss mal sagen, also ich wurde einerseits sehr stark angegriffen, aber andererseits 80% der Leserbriefe bestärkten mich, ermutigten mich. Mich hat mit am meisten belastet die unglaubliche Einseitigkeit der Berichterstattung. Und da dachte ich also, da muss man was unternehmen. Ich kannte das ja aus der DDR-Zeit. Ich bin ja ein DDR-Kind und bin in dieser Fahrstelle, wo ich war, auch schon zur DDR-Zeit angetreten und habe dort die Wende erlebt und bin auch in der Zeit aktiv gewesen. Und da dachte ich, wir kommen in dieselbe Situation. Hier ist ein solcher einseitiger Meinungsstrom und die Leute haben eine Sehnsucht danach, anderes zu hören. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich im Herbst 2020 beschloss, du musst ein Format anbieten, wo also Leute zu Gehör kommen, die sonst in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht erscheinen.
Sie haben ja fast 40 Jahre als evangelischer Pfarrer in der Uckermark verbracht, auch schon während der Wende, Sie haben es erwähnt, Ihrer Gemeinde Mut gemacht. Warum war es Ihnen ein solches Anliegen, sich auch trotz Widerständen mit dem Thema Corona zu befassen?
Weil ich ja merkte, den Zustand der Menschen, die waren von einer unglaublichen Verunsicherung, eigentlich von einer Angst geprägt. Es war ja so, dass teilweise sie eine große Sehnsucht hatten zu Gesprächen und andererseits hatten sie Angst, sich zu öffnen. Also ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo ich Besuche machte, aber einerseits nicht reingelassen wurde in die Wohnung, aber andererseits dann die Tür 5 Zentimeter geöffnet wurde und ich dort eine Stunde an der geöffneten Tür stand, weil eine solche Sehnsucht war nach dem Gespräch. Und da dachte ich, das ist eigentlich jetzt eine Aufgabe, zumindest den Menschen ein Angebot der Aufklärung zu machen, dass sie sich selbst ein Urteil fällen können, ob diese Angst begründet ist oder nicht. Das war mir das Anliegen.
wenn wir gerade über Widerstände sprechen, Menschen, die sich damals und auch heute gegen die bestehenden Corona-Narrative stellen, die wurden oft diffamiert oder haben sogar ihre Arbeit verloren. Welchen Gegenwind haben Sie ganz persönlich erlebt?
Ich habe das auch erlebt von Seiten, insbesondere, muss ich mal sagen, eigentlich aus kirchlichen Kreisen. Ich habe das erlebt, dass ohne dass überhaupt einmal mit mir persönlich gesprochen worden ist, dass hintenrum versucht wurde, übers Pfarrerdienstgesetz mich aus der Pfarrstelle zu bringen durch eine Kollegin. Und ich habe das auch erlebt, dass zwei Bischöfe abgesagt haben. Bischof Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende, sollte bei uns am Reformationstag 2021 predigen. Da hat er abgesagt mit der Begründung, weil ich öffentlich kritisiert habe, dass alte, Kranke und Sterbende alleingelassen worden sind. Und schon im Juni 2021 sollte unser amtierender Bischof Stäblein predigen bei uns. Und er hat auch abgesagt mit den Worten, wenn Sie denken, dass ich durch meine Anwesenheit Ihre Einstellung adle, täuschen Sie sich. Also insofern habe ich, wie gesagt, das schon erlebt, dann auch mit anderen Angriffen, also auch ganz harten Leserbriefen in der Zeitung, auf die aber, wie gesagt, gut reagiert worden ist.
Und Sie haben sich trotz aller Widerstände dann eben 2021 für das Malchower Format entschieden. 70 Veranstaltungen dieser Art gab es bisher. Wenn Sie sich erinnern, was war für Sie vielleicht ein Highlight? An welche Gäste können Sie sich noch besonders erinnern?
Also wissen Sie, wenn ich die Gästeliste durchgehe, das waren alles sehr eindrückliche Abende. Nach dem ersten Abend mit Paul Brandenburg habe ich so viele Dankes-Mails und WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ich glaube, wie in meiner ganzen Zeit als Pfarrer nicht, weil den Menschen einfach ein Druck entfallen ist, also sie erleichtert waren und ihnen das bisschen Orientierung gab. Aber ich sage mal jetzt nur nach der Besucherzahl hatten wir Abende, also mit über 200 Leuten, mit Professor Hans-Joachim Maas, mit Eugen Drewermann. Wir hatten einen Abend, ganz beeindruckender Abend mit dem Chefarzt der Kinderklinik aus Neubrandenburg, zwei Abende Dr. Sven Armbrust. Wir hatten mehrere Abende mit Peter Hane. Ja, wir hatten jetzt zuletzt einen hervorragenden Abend mit Professor Christian Schubert aus Innsbruck. Also die Zahl ist lang. Ich kann gar nicht Ihnen sagen, welcher jetzt am wertvollsten, am eindrücklichsten waren. Es war natürlich sehr eindrücklich die Abende, wo es zum Beispiel um Impfschäden ging. Wir hatten einen Abend mit Professor Paul Kullen aus Münster und einen Abend mit dem ehemaligen Chefarzt Dr. Möller, wo es um Impfschäden geht. Und wenn dann in einer Kirche, in der über 100 Menschen sitzen, Menschen aufstehen und unter Tränen ihre Schicksale schildern und wenn sie dann sogar noch erleben müssen, was ich erlebte, dass sie Personen, die da aufgestanden sind, etwas später beerdigen, dann ist ihnen das unvergesslich.
In der vergangenen Woche, da war nun das große Finale, Sie haben es bereits gesagt, zu Gast unter anderem der Mediziner Falk Hoffert und der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert. Worüber wurde an dem Abend gesprochen?
Der Referent des Abends war Professor Christian Schubert. Sein Thema ist ja Mensch oder Maschine. Wir brauchen ein neues Medizinparadigma. Und Professor Schuberts Blick ist ja nicht nur den Menschen als Körper zu sehen, sondern auch die Seele, das soziale Verhalten und auch den Glauben. Das war wunderbar, ist an dem Abend sehr gut rübergekommen. Und der Zahnmediziner Falk Hoffert, der war sozusagen auserwählt von dem großen Publikum, was dort zu 70 Veranstaltungen sich versammelt hat, zum Schluss eine Dankesrede an meine Frau und mich zu halten. Davon wusste ich vorher nichts, das war eine Überraschung.
Immer wieder war an dem Abend auch von der Malchower Formatfamilie die Rede. Die Veranstaltungsreihe, die hat ja eine große Fangemeinde, hat vielen Menschen durch eine schwere Zeit geholfen. Sie sind nun im Ruhestand. Löst sich denn diese Familie auf?
Ja und nein. Also insofern, die Menschen sind aus einem großen Umkreis gekommen. Also teilweise aus Berlin und aus Rostock, also was über 120 Kilometer und weiter weg ist. Aus Hannover mit dem Fahrrad, aus Dresden und so weiter. Also es hat also viel mehr Teilnehmer gegeben, als dort körperlich oft in den Veranstaltungen saßen. Das lag auch daran, dass erstmal die Zeitung der Nordkurier hervorragend berichtet hat, sehr fair berichtet hat und dass die letzten Veranstaltungen auch per Video aufgezeichnet worden sind und auf dem Kanal von Johannes Holmer bzw. Bastian Baruka zu sehen sind. Es ist so, dass als es sich jetzt rumsprach, dass mit dieser 70. Veranstaltung ich in Malchow aufhöre, dass mich verschiedene Leute angesprochen haben, ob ich das an ihren Orten fortsetze. Und da wir jetzt ein Stück weiter, wir sind ganz bewusst 60, 70 Kilometer von unserer Fahrstelle weggezogen, um einen Abstand zu haben und damit die Fahrstelle dort wieder besetzt werden kann, unbefangen besetzt werden kann, sind wir an Stettiner Haff gezogen, sozusagen an die kleine Ostsee. Und dort gab es schon seit 2020 eine ganz mutige, aufrechte, freie Bürgerbewegung, die in größeren Abständen als wir aber Veranstaltungen durchgeführt haben zur Aufklärung. Die hatten Dr. Wodak da, die hatten Tom Lausen da, der auch bei uns war, sehr eindrücklich war. Und die haben mich gleich gefragt, ob ich bereit bin, bei ihnen mitzuhelfen, Kontakte zu knüpfen, einzuladen. Und das haben wir auch gemacht. Es gibt jetzt schon Veranstaltungen, also bis ins nächste Jahr hinein, wo schon die Termine feststehen. Also insofern gibt es eine Fortsetzung, aber es verlagert sich ein Stück nach Norden. Daher werden sicherlich auch regelmäßige Gäste, zum Beispiel die aus Berlin gekommen sind, wahrscheinlich wegfallen. Das bedauere ich. Und was ich aber sehr bedauere, ist, dass Kirche sich dem verschließt. Also es ist immer wieder, es gab zum Schluss sehr viele Briefe an den Gemeindekirchenrat, wo um Fortsetzung dieses Formates gebeten worden ist. Und da kam immer wieder drin vor, dass den Menschen der kirchliche Raum wichtig war. Es war immer so, dass ich mit einer Andacht begonnen habe, dass gemeinsam gesungen wurde und dass mit Vater Unser Abendgebet, Segen, Abendlied geschlossen worden ist. Und es haben viele Leute, auch zum Beispiel der ehemalige stellvertretende Landrat der Uckermark, geschrieben, das war ihnen wichtig, dass sie nach all den zum Teil schweren Themen, die einen aufwühlen, mit einem inneren Frieden nach Hause gehen konnten. Das bedauere ich. Es wird jetzt mehr natürlich ein Vortrags- und Diskussionsabend sein.
Sagt der Pfarrer im Ruhestand Thomas Dietz und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank.
Gerne geschehen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die letzte große Hitzewelle hat sich zu Wochenbeginn erst einmal verabschiedet, die politische Debatte darüber aber bleibt. Vor allem ein Aspekt daran erhitzt die Gemüter. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Thomas Hartung.
Die Moral schmilzt zuerst. Das ist vielleicht die ehrlichste Überschrift für eine Debatte, die uns dieser Tage mit voller Wucht trifft. Die Debatte über Klimaanlagen. Auf den ersten Blick wirkt das fast lächerlich. Ein Kompressor an der Fassade, ein Verdampfer an der Wand, ein Schalter, ein Luftzug, ein paar Grad weniger. Auf den zweiten dagegen erkennt man inzwischen ein ganzes Weltbild. Denn Hitze ist nicht theoretisch. Über Inflation kann man ökonomisch diskutieren, über Migration semantisch ausweichen, über Kriminalität mathematisch jonglieren. Aber eine schwitzende Seniorin im Pflegeheim oder eine Schule, die zur Heißluftfritteuse mutiert, lassen sich nicht wegmoderieren. Da hilft auch kein moralischer Vortrag darüber, dass Klimaanlagen irgendwie nach Klimaverrat riechen. Linke appellieren bei Hitze ans schlechte Gewissen, mahnen klimaschonendes Verhalten an, warnen, dass extreme Hitzewellen in Zukunft immer zahlreicher werden, muss die jüngst die Zeit feststellen. Genau das ist der Punkt, an dem linke Hitzepolitik unerquicklich wird. Natürlich braucht es langfristig Verschattung, Dämmung, Entsiegelung, bessere Gebäude, bessere Städte. Niemand bestreitet das. Aber der Grundfehler liegt darin, die sofort wirksame Hilfe misstrauisch zu beäugen, sobald sie zu direkt, zu banal, zu alltagstauglich wird. Denn der Schalter an der Wand zerstört das pädagogische Monopol und schafft praktische Souveränität. Ein Teil der Linken aber hat aus dem Verzicht eine Tugendreligion gemacht. Für die richtige Haltung darf man frieren, warten, zahlen und jetzt eben schwitzen. Die Bürger sollen doch bitte verstehen, dass extreme Hitzewellen in Zukunft häufiger werden und vor allem den Ernst der klimatechnischen Lage verinnerlichen. Der Stromverbrauch, die Wärmeemission. Besonders unerquicklich wird das dort, wo Hitze nicht bloß lästig, sondern gefährlich wird. In Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen. Das Offenbacher Sana-Klinikum etwa wurde schon vor Jahren als Sauna-Klinikum beschrieben. Aber wer im Krankenhaus liegt, kann eben nicht einfach in den Keller, ins Freibad oder zum Cooling Point in der Stadtmitte schlitzen. Er ist der Luft im Raum ausgeliefert. Noch härter wird die Schieflage, wenn man sich klar macht, für Nutztiere formuliert der Staat Temperaturstandards. Für Kälber etwa maximal 25 Grad im Liegebereich. Gelte für Kassenpatienten, also die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, müssten Krankenhäuser klimatisiert sein. Wasserkaraffen oder Hitzeschutzpläne reichen da nicht. Dasselbe gilt für Schulen. Öffentliche Gebäude sind keine Gewächshäuser. Wenn Unterricht bei 32 Grad nur noch betreutes Durchhalten ist oder Pflegekräfte in stickigen Stationen Kühlakkus verteilen, statt in klimatisierten Räumen zu arbeiten, dann ist das kein Schicksal, sondern Ergebnis politischer Nichtentscheidungen. Und genau an dieser Stelle wird es politisch brisant. Wenn öffentliche Gebäude überhitzen, während gleichzeitig Milliarden in symbolische Weltrettung und ferne Moralhaushalte fließen, dann entsteht beim Bürger ein sehr einfacher Eindruck. Für alles ist Geld da, nur nicht für das Naheliegende. Nicht für Krankenhäuser, nicht für Pflegeheime, nicht für Schulen. Genau daraus speist sich der Vertrauensverlust. Wir dürfen die Klimaanlage nicht den Rechten überlassen, hieß es prompt in der Zeit. Die konservative Pointe lautet deshalb nicht, alles zubauen und nur noch klimatisieren. Vernünftige Politik verbindet Technik und Baukultur, Kühlung und Verschattung, Geräte und Stadtplanung. Aber sie verdampft die konkrete Hilfe eben nicht in endlosen Moral- oder Systemdebatten. Kühlung ist weder Sündenfall noch Heilsbringer, sondern schlicht das, was Technik in einer zivilisierten Gesellschaft sein sollte. Ein Mittel, reale Belastungen zu mindern. Die Linke aber macht aus dem schlechten Gewissen eine Regierungsform. Der Bürger soll nicht nur sicherer und gesünder leben, er soll spüren, dass jede Erleichterung moralisch problematisch sein könnte. Heizen, fahren, fliegen, kühlen, alles steht unter Vorbehalt. Das Leben selbst wird zum Prüfstand der Haltung. Doch so lässt sich ein Gemeinwesen nicht auf Dauer führen. Politik entscheidet sich oft in den banalen Erfahrungen des Alltags. Im stickigen Krankenzimmer oder im überhitzten Klassenraum wird aus Ideologie plötzlich Körperlichkeit. Und der Körper ist ein schlechter Adressat für moralische Erziehungsprosa. Deshalb steckt in der Klimaanlage mehr politischer Sprengstoff, als ihr harmloses Äußeres vermuten lässt. Sie ist das kleine Streichholz, an dem sich ein großer Konflikt entzündet. Soll Politik zuerst die Wirklichkeit erleichtern oder zuerst die Moral bewachen? Der konservative Reflex lautet hier ganz schlicht erleichtern. Und sommers heißt das kühlen.
Sie hörten einen Kommentar von Thomas Hartung. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie wie gewohnt auch online unter kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein Programmtipp. In unserem Journal Persönlich trifft Burkhard Müller-Ulrich heute den Autor und Medientheoretiker Professor Dr. Norbert Bolz. Es geht um seinen Weg vom intellektuellen Revoluzer zum reaktionären Verteidiger des freien Geistes, der inzwischen wegen falscher Wortwahl auch schon Besuch von der Polizei bekam. Professor Norbert Bolz, heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.